Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen hier bei den Two Queer Nights. Heute mit Folge 53 aus dem Buch 5, Fulgrim, Teil 3, Kapitel 11. Ja, heute machen wir nur ein Kapitel, denn ich musste eben meinen Kindern den Hobbit zu Ende vorlesen und bin dadurch nicht mehr dazu gekommen, das zweite Kapitel zu lesen. Naja, man muss auch mal Opfer bringen können.
Oder eindeutig Prioritäten setzen, ne?
Oder auch Prioritäten setzen, wie man will oder wie man es auch sehen will. Und dieses Opfer bringt auch heute wieder der Thomas mit mir. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Zwangsweise.
Ich glaube, das Opfer bringt eher die jetzt oben alleine sitzt und die Umschläge zusammenklebt, die ihr demnächst alle erhaltet. Aber ich habe gestern geholfen schon.
Okay. Ja. Naja, geht's ja dann auch nicht so lange, da kannst du ja gleich wieder zum Zusammenkleben gehen.
Alles gut. Wobei, ich habe diesmal mehr aufgeschrieben als sonst und war am Schluss so leicht genervt von dem, was da beschrieben wird, dass ich extrem viel gekürzt habe gleichzeitig. Und trotzdem habe ich mehr aufgeschrieben als sonst. Also ich bin gespannt, okay, was du so aufgeschrieben hast.
Kapitel 11 ging so. Kapitel 12 habe ich angefangen, aber wie gesagt, das verschieben wir dann auf nächste Woche, da hast du dann einen Vorsprung.
Alles gut.
Na gut, dann gucken wir doch mal rein ins Kapitel 11 und wir steigen ein mit der Beschreibung eines Weltenschiffs. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Ich habe ja letzte Woche ja schon damit geschlossen, dass ich mich mal nochmal über Überraschungen freuen würde und tada, ein Weltenschiff. Genau. Denn dort wohnen die Eldar, ein Volk, das früher die Sterne beherrscht hat, aber jetzt quasi stark dezimiert ist und auf solchen riesigen Habitaten wohnt. Und das sind relativ immense Gebilde mit ganzen Flotten, die daran angedockt sind. Für ein sterbendes Volk ist das schon ziemlich beeindruckend. Es wird auch lustigerweise hier schon als sterbend beschrieben und 10.000 Jahre später sind sie immer noch da, aber naja, Details. Das sind quasi die Space-Elfen, also die Space-Elben.
Ja. Die sind halt schon lange am Sterben und hören nicht auf zu sterben. Also,
okay.
Ja. Das Schiff wird auch so, naja, eigentlich wird es relativ detailliert beschrieben, aber da habe ich ein bisschen zusammengefasst, dass es beschrieben wird, als würde es so aus gelben Knochen bestehen, aber trotzdem elegant und sieht eher aus wie gewachsen, als dass es geschaffen wurde. Es gleitet wohl anmutig und funkelnd durch das Weltall. Und eins musste ich leider aufschreiben. Es hat zwei Segel, die natürlich enorm groß sind. Eins in Gold und eins in Schwarz. Und die bewegen sich im Sternenwind. Was für ein Wind im Weltall.
Ja, sowas gab es in Star Trek auch schon.
Achso, dann gibt es das natürlich, ja. Also da war ich schon so ein bisschen verwirrt. Es kommen auch später noch andere Dinge in die Richtung, die habe ich alle extra aufgeschrieben. Aber ja, an sich, wir kriegen ein Schiff beschrieben, das wohl nur die wenigsten Memoratoren, auch nur die quasi aus dem inneren Kreis und vom Imperator überhaupt erkennen können. Und wie du schon beschrieben hast, da lebt eine Zivilisation drauf oder die Reste einer Zivilisation, weil ihr Heimatplanet zerstört wurde. Oder ihre Heimatplaneten, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es gibt ja mehrere Weltenschiffe. Das steht jetzt da zwar nicht, aber ich habe mal ein bisschen was darüber gelesen und das hier ist halt eins davon.
Genau, also die waren ja über die Galaxis verteilt, die haben ja früher auch die Galaxis beherrscht und da sind dann halt ein paar mehrere Planeten wahrscheinlich explodiert.
Tja. Ich bin gespannt, ob wir noch.
Ich weiß gar nicht warum.
Na, also ich weiß, was sie zerstört hat. Es wird auch so ein bisschen angedeutet, wenn es nachher da steht, dann können wir drüber reden.
Haben die sich nicht selbst vernichtet? Durch ihre Dekadenz und ihre...
Ja, gut, dann reden wir jetzt drüber. Genau, also dadurch, dass sie so stark waren, haben sie halt eine gewisse Dekadenz und Überheblichkeit entwickelt. Und dadurch ist der Chaos Kotzlanisch entstanden.
Das weiß ich ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Und der hat sie getötet oder versucht immer noch, sie auszulöschen. Und es gibt halt verschiedene Methoden, dem zu entkommen oder es zu versuchen. Und die Weltenschiff-Elder sind die, die einfach quasi abhauen. Es gibt auch welche, die versuchen, irgendwo so im Zwischenwarp sich aufzuhalten und sich da zu verstecken, nämlich die Tokari. Gleichzeitig quälen sie halt Seelen, um Slanich damit zu füttern, statt mit sich selbst. Damit kommen die wohl ganz gut klar. Und es gibt noch die Harlekins, die folgen ihrem eigenen Gott, dem lachenden Gott. Und der beschützt die wohl auch so ein bisschen vor Slanich. Aber die sind eh komplett irre. Also, ich weiß nicht, ob der.
Die finde ich ja auch am coolsten von allen, ne? Wenn die nicht so schwer zu bemalen wären.
Ja, die Modelle finde ich auch cool, ja.
Ja. Vielleicht mal irgendwann. Aber dann male ich sie nicht an. Oder male sie so schwarz-weiß an, wie ich meinen einen Imperial Knight angemalt habe.
Ja.
Dann sind sie nicht so Chester-mäßig unterwegs, dann wären sie halt so schwarz-weiß, so trauriger Clown mit Träne unterm Auge und so.
Ja, das passt doch, weil das, was jetzt beschrieben wird, auch im nächsten Abschnitt schon, dass die Stimmung scheint ja insgesamt relativ traurig zu sein auf dem Schiff. Wobei wir ja auch nur einen einzigen Elder kennenlernen, der in so einer großen Kuppel sitzt, inmitten von Kristallbäumen.
Das ist der Eldrad Ulthran.
Mhm.
Das ist ein Runenprophet des Weltenschiffs Ulthwe und ein Führer seines Volkes und vielleicht auch der Captain des Schiffs, das habe ich jetzt nicht so ganz rausgefunden.
Ja, wenn es sowas gibt, ja.
Der befindet sich in einer Art Meditation, in der er sich aus seinem Körper lösen kann. Also Körper bleibt da, der Geist geht auf Wanderschaft. Und so kann er das Schiff verlassen und auch durch den Warp reisen, wenn ich das richtig gedeutet habe. Und der beschreibt die Menschen, die er als Chimpansei kennt.
Genau. Ich würde nur kurz einwerfen, also er verlässt seinen Körper, verschwindet im Weltall und plötzlich ist er am Warp.
Mhm.
Das hatte ich beim Lesen nicht so ganz nachvollziehen können, weil er ist ja in der Realwelt, im Realraum und fliegt da aus seinem Schiff raus.
Ja, ja, aber mit seinem Geist halt. Und
genau, aber es gibt kein Tor oder irgendwas, was ein Schiff normalerweise eröffnen muss, um in den Warp reinzukommen. Und dieser Übergang ist ja bei den Menschen zumindest immer etwas umständlich und gefährlich. Und bei ihm ist es einfach flutschen, der ist ein Warp.
Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie das halt mit so, aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel dieses Schwert, das dem Fulcrim ja irgendwie einflüstert. Und dann gibt es ja noch andere irgendwie, die vom Warp beeinflusst werden, ohne dass da jetzt gerade irgendwo ein Tor offen ist.
Mhm.
Also irgendwie scheint es da ja trotzdem eine geistige Verbindung zu geben. Vielleicht nutzt er die.
Ja, das kann sein. Wir kennen ja auch von anderen Völkern, dass sie verschiedene Zugänge zum Warp haben. Vielleicht sind die Menschen da einfach ein bisschen ungeschickt.
Ja.
Ja, okay.
Und woher weiß der, dass die Menschen Schimpansen sind? Also, ist das irgendwie nur so eine Wortspielerei, ja, die das Autor witzig fand? Oder?
Ich glaube, es ist nur ein Wortspiel. Ich habe das zufällig die Woche abends auch in einem YouTube-Video gehört. Das ist einerseits ein Wortspiel, andererseits so ein bisschen herabwürdigend von den Elder für Menschen, weil sie sie auch als die jüngste und brutalste Rasse bezeichnen. Und eigentlich so wie den Virus im All.
Ja, sonst haben sie nicht ganz unrecht.
Ja, das stimmt. Ja,
Menschen sind ja ein Volk, das sich halt schnell ausbreitet und aktuell einen Kreuzzug führt. Also sie sind, trotz dass sie auf ihrem Weltenschiff da sind, informiert. Ich gehe mal davon aus, auch weil der Runenprophet sich aus seinem Körper lösen kann und gucken kann, was sonst so in der Galaxie los ist.
Mhm.
Und er sah auch schon den Untergang der Menschen, aber es gibt wohl immer noch Hoffnung, dass dies nicht eintritt. Ich weiß nicht, warum er das hofft.
Das ist der nächste Punkt. Also zunächst, er geht ja aus seinem Geist raus, weil er Visionen bekommt, aber irgendwie so ein Schleier über den Visionen hängt, den er nicht durchdringen kann. Deshalb denkt er, geht er mal näher an die Quelle. Dann sieht er da das junge Volk der Menschheit, die Schimpansen, haha, sehr kurzlebig, sind kurz dabei, sich selbst zu vernichten. Und selbst wenn man ihnen sagen würde, dass sie sich selbst vernichten, würden sie das nicht akzeptieren, weil sie akzeptieren halt nicht und versuchen das zu ändern, was unveränderlich ist, nämlich ihr Untergang. Und im nächsten Satz steht, aber es gibt dann doch noch einen Funken Hoffnung. Ja, ist es jetzt unabänderlich oder nicht?
Vielleicht erklärt es auch damit, weil er sieht ja den Horus, der gerade gegen die Toten kämpft, also die Diener Nörgels, das ist dieser Kampf auf Darwins Mond, den er wohl da gerade sieht. Und der kann seine Vision aber nicht länger aufrechterhalten, da die Chaosgötter ihn entdeckt haben und versuchen, ihn aus dem Warp zu drängen. Und vielleicht denkt er halt, weil der Horus jetzt gerade gegen die Diener Nörgels kämpft, dass das wohl die Hoffnung ist, eventuell diese Chaosgötter zu besiegen oder
ja,
den vielleicht irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. Also eine andere Erklärung habe ich nicht.
Genau, es wird ja beschrieben, dass er so einen glühenden Funken der Hoffnung sieht und da quasi in den Rhein fliegt. Ich stelle mir das auch wie so ein Tor vor. Und da fliegt er dann durch, um zu schauen, was dahinter ist. Da sieht er dann, es wird beschrieben wie so ein Riese in meeresgrüner Rüstung und einem Bernsteinauge. Ich habe auch direkt an Horus gedacht, auch wenn ich das nicht mit Bernstein in Erinnerung hatte, aber Details. Dann wird er ja versucht rauszudrücken oder sie wollen ihn rausdrücken oder abschneiden vom Warp. Dann konzentriert er sich nochmal ganz viel und dann sieht er plötzlich den Imperator und so eine Kammer unterm Berg und dann hört er nur noch Schreie, weil sie es schaffen, ihn rauszuziehen und den Schreien hört er halt die Wörter Kreuzzug, Held, Retter, Zerstörer und ganz am Schluss ganz klar das Wort Kriegsherr. Und damit endet das Ganze, ja. Aber was jetzt davon die Hoffnung sein soll, das habe ich auch nicht verstanden.
Nee, weil Kreuzzug kann nicht in seinem Sinn sein.
Nee.
Held, Retter, wahrscheinlich ist Horus gemeint. Weil es ja auch die Frage, von wem er die Worte hört.
Genau, das ist
mir. Ob er die von den Chaosgöttern hört, dann wäre es nicht so gut. Ob das irgendwie von den Astartes ist, ja, aber ja, auf alle Fälle sehr wirr. Ja, vielleicht ergibt sich das noch, was gemeint ist. Weil das war jetzt eher nur so der Prolog des Kapitels, wenn man das überhaupt so nennen kann, damit wir die Elder schon mal gehört haben. Ja, es ist aber innerhalb des Kapitels von denen erstmal nicht mehr die Rede.
Ja. Was ich ja traurig fand. Weil jetzt springen wir wieder.
Jetzt springen wir wieder. Denn wir springen zur Stolz des Imperators, die auch gerade aus dem Warp springt und mit ihren Geleitschiffen. Eines dieser Schiffe ist die Stolzes Herz, also das Flaggschiff Eidolons, das gerade von der Schlacht auf Mord zurück ist. Das fand ich lustig.
Ja, jetzt können wir es endlich zeitlich einordnen, wo wir sind. Weil vorher waren wir uns ja so ein bisschen unsicher. Und natürlich wird jetzt auch beschrieben, das einzige Schiff, das nicht beschädigt ist, ist das von Eidolon, weil es halt nicht am Kampf mit der Diasporex beteiligt war. Und der kommt ja von seiner, in Anführungszeichen, Friedensmission zurück, wo er dann so nebenbei, wie du schon gesagt hast, auch bei Mord so ein bisschen seine Ehre wiederherstellen durfte. Zumindest nennt er das so. Und dann wird dann noch beschrieben, dass die Trennung von den Iron Hands eine ganz traurige ist, weil nichts schmiedet ja so eine Bruderschaft so sehr zusammen wie der Krieg. Und da habe ich mich dann ans Ende des letzten Buchs erinnert oder des letzten Teils und dachte, naja, nach dem Ende dachte ich eigentlich, dass Fulcrim jetzt erstmal den Ferus Manus umbringt.
Das habe ich da auch stehen. Ich will ganz kurz nur noch einwerfen. Wer die Geschichte um Mord nicht kennt, kann sich gerne unsere Folgen zu Buch 1 ab Folge 10 anhören. Da haben wir das besprochen. Interessanterweise war das auch so um die Weihnachtszeit, als wir das aufgenommen hatten.
Ist ja gar nicht so lange her, plus ein Jahr.
Aber ich habe auch aufgeschrieben, dass sie sind wohl sehr traurig, dass sie die Iron Hands verlassen hatten. Wo ich mir dachte, hä? Vielleicht die Astartes, der Fulcrum glaube ich nicht.
Genau.
Ich mir nicht vorstellen.
Genau. Da ja die Rede von Plural ist, wahrscheinlich alle außer Fulcrum.
Tja. Aber die 18. Expeditionsflotte ist jetzt wieder auf ihrem ursprünglichen Kurs, denn die Diasporex war ja nur so ein ungeplantes Ereignis. Und sie sind jetzt in der Nähe der Perdus-Anomalie. Das ist eine geheimnisvolle Gegend, so ähnlich dem Bermuda-Dreieck, wo gerne mal Schiffe verloren gehen. Und so eine frühe Sonde, die sie anscheinend vor dem Großen Kreuzzug ausgeschickt hatten, hat wohl viele konfirmierbare und bewohnbare Planeten entdeckt und Aus dem Grund sind sie jetzt hier, denn alle anderen umgehen die Region ganz gerne und haben da eigentlich keine Lust drauf. Aber für die Emperor's Children ist das jetzt hier nur eine weitere Möglichkeit, ihre Perfektion zu beweisen.
Wobei ich die Formulierung mit den anderen Planeten sehr lustig fand, weil da wurde geschrieben, da warten ganz viele Welten darauf, endlich die Konformität zu bekommen.
Ja, genau. Mhm. Das hätten die nichts anderes zu tun.
Genau.
Bitte, bitte.
Mhm. Unterjoche uns.
Der Julius hat sich die letzten 6 Wochen auf der Reise in der Trainingshalle verkrochen und die Trauer um den Lykaon hat er dort verarbeitet und ist auch dabei, seine Kompanie im Nahkampf zu unterrichten, die auch sehr wissbegierig sind und so alles aufsaugen, was er da so von sich gibt. Also er ist momentan eher Lehrer und in seiner Freizeit, was macht er da?
Dann nimmt er Maschinen auseinander und liest. Zwei handelsübliche Hobbys für Astartes. Der Kampf gegen Maschinen wird sehr ausführlich beschrieben. Also er steigt in den Käfig, da stehen dann 3 Maschinen ihm gegenüber oder um ihn herum und behaken ihn. Und jetzt ist es nicht so, wie man das von den Kämpfen von Loken oder Torgadon kennt, dass der irgendwie jetzt Technik übt oder sonst was, sondern der lässt das so ein bisschen auf sich zukommen und lässt sich auch verwunden, weil er auch den Schmerz genauso genießt wie die Übermacht, weil er weiß, dass die Maschinen eh keine Chance gegen ihn haben. Und das wird auch sehr ausführlich beschrieben. Ebenso, dass die Drogen, die er bekommen hat, das wurde das letzte Mal ja auch schon erwähnt, dass die auch so ein bisschen seine Kraft fördern, wenn er eben Schmerz empfindet. Und damit spielt er, ich glaube aber eher unbewusst, weil er genießt das inzwischen und braucht das anscheinend.
Diese Drogen funktionieren wohl auch so, dass die die körperliche Beanspruchung brauchen, um überhaupt zu wirken.
Mhm.
Das versucht er auch so ein bisschen halt dann quasi herauszufordern.
Ja. Und da steht viele der neuen Drogen. Also das letzte Mal hatten wir ja nur, zumindest mir war nur bewusst, dass es eine gibt, die der Fabius da so erfunden hat, aber jetzt scheint es schon mehrere Arten von Drogen zu geben. Was ich auch wieder spannend finde, weil der Fabius war doch eigentlich auf dem Schiff mit Eidolon unterwegs, oder?
War der mit?
Da ist doch sein Geheimlabor.
Hat er sein Labor nicht auf einem anderen Schiff eingerichtet bekommen?
Ach, auf der Antronius meinst du? Ja, ja, stimmt, es war die Antronius. Und da war Eidolon ursprünglich, genau, und dann wurde auf, ja, okay, dann passt das ja.
Das Training ist aber trotzdem insgesamt ziemlich unbefriedigend. Da hat er sich irgendwie mehr davon versprochen, weil diese Maschinen sind relativ schnell platt. Das hat ihn nicht so wirklich gefordert. Und dann geht er in seine Rüstkammer, das ist so ein kleiner Raum mit einer Pritsche, und da legt er sich dann drauf und überlegt, was er lesen soll. Er hat da mehrere Bücher stehen. Er hat da Bücher vom Ignaz Kakasi stehen, die er früher gerne gelesen hat, die findet er mittlerweile bedeutungslos und kommen ihm irgendwie leer vor. Ich fand schön, dass er den Ignaz hier nochmal bringt.
Ja, fand ich auch gut.
Und er nimmt sich aber jetzt eines der Bücher vom Cornelius Plaque.
Ja.
Nicht viele seiner Bücher sind leicht verständlich. Er ist mit Plaque im Großen und Ganzen einer Meinung, dass kein Verlangen gezügelt und keine Erfahrung verwehrt werden darf und dass auch kein Laster unerforscht bleiben darf. Da wird auch noch ein bisschen mehr beschrieben. Ich habe das Ganze relativ knapp zusammengefasst. Vielleicht wolltest du es noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben in deinen Notizen.
Okay, dann hatte ich das wahrscheinlich eher nicht genervt wie mich, was da jetzt ausgeführt wurde, weil das ist der Teil, den ich auch zusammengefasst habe. Also ich habe noch aufgeschrieben, es ist das Buch von Uri Zen und das ist das, ich zitiere, wenigstens undurchdringliche Buch.
Genau.
Das, die anderen scheint man also gar nicht zu verstehen. Das hier ist ganz okay und da wird halt von Plaque auch so ein bisschen erzählt, wie er überhaupt zum Mystiker geworden ist oder da hingekommen ist. Denn eigentlich war er schon immer so ein bisschen begabt, musste das aber unterdrücken. Dann ist sein Bruder gestorben und er hat dann, also Plaque hat irgendwie den bebilderten Druck erfunden, was ich auch irgendwie ein bisschen seltsam fand. Er hat aber dann behauptet, dass nicht er das erfunden hat, sondern sein Bruder ihm das im Traum erklärt hat, wie das geht. Und ab dann ist er ein bisschen mehr abgedriftet, hat sich dann in einer Kirche niedergelassen und einen Orden gegründet. Und zwar in einer namenlosen Stadt bei Urch irgendwo. Dann, genau, was du schon gesagt hast, Julius ist eigentlich ganz happy mit den Büchern. Er kennt selbst, dass das nicht immer sinnig ist, was da steht. Also alles ein bisschen wirr. Aber er ist halt genau der gleichen Meinung wie Blake. Also der Glaube oder überhaupt der Glaube, dass es unsinnig ist, Verlangen zu unterdrücken, das ist schlüssig und das ist so das, was sie gemeinsam haben auf jeden Fall. Ja, und dann wird's ganz seltsam. Aber mach du mal.
Ja, das Konzept von Gut und Böse gibt es laut Blake nicht. Denn Fortschritt kann nur erlangt werden, wenn man sich jedem Verlangen hingibt. Und was dann auch der Grund war, warum er aus seinem eigenen Orden ausgeschlossen wurde, weil er war wohl zu oft im Puff und hat sich da seinem Verlangen hingegeben und das fanden die Ordensbrüder wohl nicht so dolle.
Ja,
das sind immer kurzerhand rausgeschmissen.
Also seine Begründung ist dann auch, wie Julius sagen würde, schlüssig, weil er sagt ja, die innere Welt der Vision ist einfach viel, viel wertvoller als die physische Realität. Da kann man ja machen, was man will.
Ich glaube, das war einfach nur ein ziemlich durchtriebener Hund, der dann seinen Schund irgendwie in Bücher gepackt hat, was die dann jetzt da 10.000 oder 12.000 Jahre später total toll finden.
Ja, wobei er ja immer mehr abgedriftet ist, habe ich das Gefühl. Weil irgendwann kommt er dann zu dem Schluss, dass ja die Menschheit der Mikrokosmos des Göttlichen ist. Und auch dann wird's echt philosophisch. Und da habe ich dann echt zusammengefasst, weil, also falls ich dann was vergessen habe, kannst du noch mal ergänzen. Er teilt irgendwann die Ansicht der Hermetisten, was so ein bisschen in die Richtung Alchemie geht. Und dann sind jetzt, also meiner Meinung nach, wahllos Namen aufgeführt. Nämlich es wird von einer orphischen Tradition gesprochen, dann einer von einer pythagoreanischen, was auch immer das ist, dann Neoplatonismus, Hermetik, Kabbale. Und dann werden Namen genannt, Esigena, Paracelsus und Böhme. Also das ist einmal irgendwo reingegriffen, querbeten, alles rausgezogen, oder?
Ich habe es tatsächlich, weil ich es gestern während des Trainings meines Sohns gelesen habe, bin ich nicht dazu gekommen, die Begriffe auch noch zu googeln. Ich habe es zu Hause aber dann auch vergessen. So ein paar Sachen kommen einem zumindest mal irgendwie bekannt vor.
Ja.
Jetzt ist die Frage, gab es das wirklich? Bei den Namen weiß man es nie so genau. Ich weiß, dass es halt auch in der Science Fiction gern mal genutzt wird, mal irgendwie zwei bekannte Sachen zu benutzen, die es wirklich gibt, um dann ein fiktives, um halt quasi diese Verbundenheit zu der Welt auch irgendwie herzustellen. Mag sein, dass da das dann auch irgendwie ist. Also es hat mir jetzt, für den Namen da hat mir jetzt keiner was gesagt.
Echt? Also Neoplatonismus könnte was mit Platon zu tun haben.
Die drei Namen.
Also die Personen meinst du? Paracelsus und, also ich kann nicht sagen woher, aber Paracelsus und Böhme kommen mir bekannt vor. Esigena kenne ich nicht. Ich habe es aber auch nicht gegoogelt, muss ich zugeben. Hermetik kenne ich und das Thema Alchemie im Zusammenhang mit einem dieser Namen passt auch, was ich aber nur weiß, weil mein Bruder sich mal ziemlich ausführlich damit beschäftigt hat.
Naja.
Deshalb.
Ja, und dieses Neoplatonismus,
ja,
das kann man sich noch irgendwie herleiten, aber...
Pythagoreanische Tradition auch, wenn man an Pythagoras denkt.
Ja.
Bei Orphisch bin ich schon wieder skeptisch. Soll das was mit Orpheus oder was zu tun haben? Also in Anführungszeichen mythisch dann? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja Mystiker unter unseren Zuhörern, die können uns das erklären.
Gerne, gerne. Er erinnert sich jetzt noch an andere Texte, die ihn beeindruckt haben und alle deuten auf das Ungezügelte und den Exzess hin, was in dem das Kapitel abschließenden Satz gipfelt. Wissen ist nichts anderes als Sinneswahrnehmung und Genuss ist der Quell aller Dinge, die den Mensch ausmachen. Vernunft die einzige Schranke der Natur. Das Erreichen von Vergnügen und die Erfahrung von Schmerz sind das Ziel allen Lebens. Ist Quatsch.
Genau. Spätestens bei dem Wort Schmerz muss man das merken.
Wir können es ja mal durchgehen. Also fängt ja an mit Wissen ist nichts anderes als Sinneswahrnehmung. Der ist ein Satz, den Esoteriker hätte sich nicht besser ausdenken können. Mhm. Denn der Satz ist schlichtweg falsch, wenn Wissen auch dadurch erzeugt wird, dass Sinneswahrnehmungen halt nicht vertraut werden und Dinge darüber hinaus halt erstmal untersucht werden, um mal zu gucken, ob das überhaupt passt.
Ja, ja, also Sinne oder Sinneswahrnehmung sehe ich eher als Werkzeuge, um Wissen zu erlangen zum Beispiel. Aber Wissen selbst ist ja was anderes. Also.
Ja, also das, was hier beschrieben wird, ist Glauben und nicht Wissenschaft. Also.
Ja, kann man so sagen, ja.
Der Genuss ist der Quell aller Dinge, die den Menschen ausmacht. Ja, Genuss ist schön, aber wenn das alles wäre, was den Menschen ausmacht, dann wären wir ziemlich arm dran.
Also eigentlich steht da doch schon, ist das sogar schon eine Beschreibung von Dekadenz, oder?
Ja, ist halt auch so eine Umschreibung von Exzess halt, ne, um den halt zu rechtfertigen.
Genau.
Ja, Vernunft ist die einzige Schranke der Natur.
Ich glaube nicht, dass es mit Natur die Mutter Natur gemeint ist, sondern die Natur des Menschen. Also wenn der Mensch über sich hinauswachsen will, um perfekt zu werden, dann kann er das nicht, indem er vernünftig bleibt.
Ah, ja, so könnte man das interpretieren. Das ist richtig. Und dann haben wir noch das Erreichen von Vergnügen und die Erfahrung von Schmerz. Sind das Ziel allen Lebens? Nö.
Nee. Das sind vielleicht ist das Ziel von Sadisten oder Masochisten, auch im Zusammenspiel, aber dann hört es auch wahrscheinlich schon auf.
Schon das Erreichen von Vergnügen, das bewegt uns alle, ne? Das treibt uns auch, glaube ich, alle so ein Stück weit an. Aber die Erfahrung von Schmerz, das brauche ich nicht.
Und ich erachte beides nicht unbedingt als mein Lebensziel.
Nö, nicht Lebensziel, aber es ist ja schon im Menschen drin, irgendwie
Vergnügen
zu haben. Ne?
Ich glaube, deshalb funktioniert der Satz ja auch für einige Leser. Also im Warhammer-Universum, weil das ja durchaus irgendwo was hat, aber es ist halt, wie du sagst, eigentlich ist es Quatsch.
Ja, aber hier zeichnet sich auch wieder ganz gut ab, wie der Julius ist halt noch weiter halt reinrutscht. Mhm. Er treibt sich ja immer weiter rein in sein Weltbild, in seine Vorstellungen und ich meine, er wird hier an der Stelle beschrieben, ja, und wir sehen auch, wie der Fulcrum abdriftet. Wir sehen aber noch nicht, wie sich das auf alle anderen auswirkt.
Das stimmt.
Ich meine, der Eidolon ist auch aus anderen Gründen auf dem falschen Weg. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das irgendwann mal auf die anderen auswirkt. Weil das ist noch gar nicht drin. Also aktuell werden immer nur die Handvoll da beschrieben. Und alle anderen sind eigentlich immer noch so, ja, immer noch auf dem alten Pfad.
Also alle anderen, die wir namentlich kennen, ne?
Ja.
Weil am Anfang von, ich glaube, dem Abschnitt 1 vorher wird ja beschrieben, dass der Julius die Rekruten für die Erste ausbildet. Und zwar so, wie er das jetzt macht. Und die eifern ihm nach. Also ich glaube, und die kriegen garantiert auch schon Drogen, dass die alle auf diesem Pfad landen.
Meinst du, damit war nicht nur der Nahkampf gemeint, sondern auch seine Vorstellungen und das, was ihn momentan so umtreibt, dass er das auch schon weitergibt?
Ich glaube schon, ja.
Mhm.
Ist halt die Frage, wie sehr das angenommen wird. Aber und das wirst du auch im nächsten Kapitel merken, einige Dinge werden weniger hinterfragt, als das in den Büchern vorher war oder von den Personen vorher. Vielleicht ist das auch ein Grund.
Ja, ich meine, es muss ja irgendwie auch in die Richtung gehen. Wir wissen ja schon, wie es nachher auf Istvan 3 ja auch quasi zur Sache geht.
Mhm.
Und da ist der Tarwitz ja noch der einzige Normale.
Wobei es ja momentan Tarwitz und Solomon gibt. Solomon war ja zwar irgendwie auf Laeran dabei, aber hat nicht das erlebt, was die anderen erlebt haben. Und der macht für mich auch noch so den normalsten Eindruck.
Aber wir wissen ja, dass er nachher halt nicht mehr vorkommt. Ne? Also beziehungsweise wurde er, auf Istvan wurde er ja schon nicht mehr erwähnt. Wir haben ihn ja quasi hier erst kennengelernt.
Stimmt, ja.
Und von da gehe ich mal davon aus, dass der vielleicht noch zeitnah über die Klinge springt.
Der kriegt eine Sondermission. Geh da hin und stirb.
Das ist Sondermission.
Ja, mal gucken. Da bin ich noch gespannt, was mit dem passiert.
Ob das bei denen so ist wie bei Angela Merkel, die den Ministern, die dann gekrascht wurden, vorher noch ihr Vertrauen ausgesprochen hat?
Ist Fulcrum, traue ich das zu, ja. Oder wer es auch immer machen darf, vielleicht darf das ja auch Eidolon machen. Oder der, wie heißt der andere Lord Commander nochmal? Vespasian oder so?
Vespasian.
Ja, genau. Der ist ja jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen. Der war ja auf dem Schiff, als die anderen auf Laeran waren.
Ach, den Stopp, der ist noch da.
Ja. Aber der dürfte dann ja auch sehr wenig, wenn überhaupt, beeinflusst sein, oder?
Weiß ich nicht. Oder wenn die Beeinflussung quasi von oben nach unten geht, nicht? Nee. Hm. Weil der Fulcrum selbst hat ja, glaube ich, noch keinen Einfluss in der Art ausgeübt. Ja. Der drückt ja einfach nur das durch, auf was er gerade Bock hat.
Genau.
Und
oder sein Schwert.
Scheitert damit und verdeckt und kaschiert das dann halt. Gut, damit ist das Kapitel auch schon zu Ende. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, aber ich finde es lustig, dass du anscheinend auch die Dinge rausgelassen hast, die ich rausgelassen habe. Weil es wird natürlich über Julius noch ein bisschen mehr erzählt, aber dieses letzte Kapitel zieht sich einfach.
Nee, also gerade das mit in diesem Trainingskäfig, das geht ewig.
Ja.
Jetzt wird ja jede einzelne Schraube aus den Maschinenschrauben bedenken, ja, ist gut jetzt. Ja.
Und jede dritte von den einzelnen steckt er sich in den Arm, weil es so toll wehtut.
Kann man sich getrost schenken.
Ja. Da bin ich mal noch gespannt, wie sein toller Meister ihm das erklärt oder verzeiht oder was er überhaupt davon hält. Weil der hat ja gesagt, ja, kannst du ruhig lesen, hat aber an sich noch einen sinnvollen Eindruck gemacht. Also der Lehrer von Sindermann.
Das weiß ich nicht, weil die Frage ist, geht mir seit letzter Woche durch den Kopf. Ne? Also wenn der Sindermann von dem Typen gelernt hat und der Wander Tobias, also so ganz knusper war der letzte Woche auch nicht.
Bei dem, was er erzählt hat, nicht. Aber er hat ja dem Julius das Buch gegeben und hat gesagt, du kannst es lesen. Du musst halt nur bei den Wahrheiten, in Anführungszeichen, die da drin stehen, unterscheiden zwischen den Guten und den Bösen.
Ja, aber er hat es als Wahrheiten geschrieben.
Genau, das Wort Wahrheiten hat mich da auch gestört. Aber Julius unterscheidet ja nicht mehr, sondern der liest es und nimmt das alles für bare Münze, was da steht.
Da erinnere ich mich immer wieder gerne an Loken, der solche Bücher gelesen hat, weil halt viel Bumm und Krach drin war.
Genau so. Die waren auch etwas leichter zugänglich als das, was er hier liest. Stimmt. Loken war ja eigentlich auch nicht dumm, aber das, was er gelesen hat, war eher so die Comic-Variante von dem anderen, oder?
Ja, er war eher so der Comic-Leser. Nicht, dass Comics jetzt keine Lektüre wären, aber im Gegensatz zu dem, was der Julius da gerade liest. Naja.
Ja, gut.
Nun gut, dann, hätte ich gesagt, schließen wir die Folge für heute. An alle da draußen, sorry nochmal, dass es nur ein Kapitel war. Nächste Woche sind es dann wieder zwei Kapitel. Fingers crossed. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Und bis dahin, gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.